Man muss ja auch sagen, dass jeder Duft auf jeder Haut anders riecht. Mhm. Also jeder hat ja eine gewisse andere Zusammensetzung der Haut. Und deswegen kann es sein, tatsächlich, dass entweder der Eigengeruch oder aber auch ein Duft sich auf der Haut ganz anders entfaltet.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Also ich muss heute als erstes mal sagen, schade, dass es noch keinen echten Duft-Podcast gibt. Also einen Podcast, wo ihr wirklich auch mitriechen könntet. Denn heute duftet unser Studio in den tollsten Duftvariationen. Es ist ein bisschen so wie auf einer Blumenwiese. Und das hat auch einen Grund. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Der hat hier schon mal so ein bisschen sein Revier markiert, könnte man sagen. Er ist sowas wie der Herr der Düfte oder viele sagen auch der Duftkreateur der Stars. Ganz herzlich willkommen, Stefan Kemen, CEO beim Dufthersteller Meurer und Wirz. Hi Stefan.
Hallo, freue mich hier zu sein. Hi Jenny.
Ja, und es ist toll, so schön hat es noch nie hier bei mir geduftet.
Ja, und so schön hat mich auch selten jemand anmoderiert.
Oh, ja. Das nehme ich als Kompliment. Lass mal schnuppern, komm mal ein bisschen näher. Aber ich rieche gar nicht, was du drauf hast, weil es hier so toll nach allen möglichen Düften riecht. Was hast du heute aufgesprüht?
Also ich bin so ein Typ, der mag sehr besondere Düfte. Ich trage heute einen Duft von einer Marke, Le Destination Sumatra.
Oh, das klingt
es ist Patchouli, warme Hölzer, balsamig, sehr edel. Ich lieb's.
Oh, also es riecht ganz, ganz toll. Ich habe mich heute als Blumenwiese für dich angezogen.
Ja,
ich hoffe, du würdigst das. Es gibt zum Thema Düfte sehr, sehr viel Spannendes, wie ich finde, Stefan, was ganz viele Leute nicht wissen. Deswegen haben wir heute so ein bisschen überlegt, wir machen so eine Art Duft-ABC mit dir. Alle Buchstaben des Alphabets werden wir nicht schaffen. Das würde den Podcast sprengen. Ich habe mal gedacht, wir starten mit E, weil E wie Emotionen, das spielt ja in ganz vielen Dingen im Leben eine Rolle, auch bei Düften. Und es gibt ein schönes Zitat, nichts weckt die Erinnerung so wie ein Duft, sagt Schriftsteller Victor Hugo. Und ich finde, man könnte es nicht schöner sagen. Ja, und wir alle kennen das, keine Ahnung, Plätzchen backen mit der Mama an Weihnachten, die Sonnencreme im Urlaub. Also wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich immer, kommt mir sofort dieser Duft von Sonnencreme und irgendwie so was Salziges in die Nase. Und damit kommen auch die schönsten Erinnerungen. Was verbindest du? Der Sommer steht ja vor der Tür mit Sommer. Welche Düfte?
Also ich liebe, also auf der einen Seite den Duft, den ich dir gerade beschrieben habe, so sehr balsamig, viele Hölzer. Mhm. Auf der anderen Seite liebe ich zitrische und aquatische Noten. Also gerade wenn der Sommer kommt, tagsüber trage ich dann eher so Düfte, die Zitrone, Bergamott, Neroli haben. Und das verbinde ich total mit Sommer. Es gibt auch besondere Moleküle, die diese aquatische Note, die man nachbilden muss tatsächlich, weil es die so nicht gibt.
Mhm. Und was ist aquatisch? Jetzt muss ich mal fragen. Du bist ja Profi, das merkt man.
Ja.
Was ist aquatisch?
Na, aquatisch ist, wenn du jetzt wirklich denkst, du machst die Augen zu und stehst am Meer und riechst so eine Meeresbrise, so eine Seebrise. Das nennt man aquatisch und das kriegt man aber tatsächlich nur in einem Molekül nachgebaut. Mhm. Aber das ist das, was ich einfach liebe. Ne? Wenn du so denkst, du bist in Italien, Portofino, machst die Augen zu, du hast irgendwie die Zitronen vor dir, du riechst dran. Das ist für mich der Sommer.
Oh. Können wir alle mal die Augen zumachen, mal überlegen, wenn man so an Sommer denkt, was kommt euch da in den Kopf? Das finde ich ganz schön, weil bei jedem ploppt irgendeine Erinnerung auf. Es war ganz spannend, ich habe mal den Chefredakteur der Bunten, Robert Pölzer, gefragt, nach was seine Kindheit riecht. Und da sagte er Lebertran. Das fand ich auch ganz schön.
Naja.
Also so hat jeder spannende Erinnerungen. Woher kommt eigentlich der Begriff, den wir alle so oft verwenden, den kann ich nicht riechen oder die kann ich nicht riechen?
Naja, weil man muss ja auch sagen, dass jeder Duft auf jeder Haut anders riecht. Mhm. Also jeder hat ja eine gewisse andere Zusammensetzung der Haut. Und deswegen kann es sein, tatsächlich, dass entweder der Eigengeruch oder aber auch ein Duft sich auf der Haut ganz anders entfaltet. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Wir haben vor einigen Jahren, da habe ich angefangen, einen wirklich für mich sehr schweren ledrigen Duft aufgesetzt. Für die deutsche Verhältnisse fast schon zu viel. Und dann war ich in Dubai und Saudi-Arabien und habe mit meinen Partnern da vor Ort gesprochen. Und die haben gesagt, der hält ja gar nicht. Und ich sagte, wie, der hält nicht bei uns? Sagen die, da reicht ein Spritzer, dann riechst du abends noch. Und dann haben wir das da gemacht. Und aufgrund des Klimas und auch der Haut habe ich tatsächlich nach 2 Stunden den Duft an deren Haut nicht mehr gerochen. Und es sind halt einfach so Dinge, deswegen ist dieses Duftthema so ganz toll, individuell, weil man das einfach von vielen Faktoren abhängt. Und klar, also ich würde auch sagen, also mal, ich liebe meine Frau und ich liebe ihren Duft, aber wäre dies nicht so, wäre das wahrscheinlich anders.
Das glaube ich. Aber das ist spannend. Da ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, das hat vielleicht auch jeder schon mal gehabt, dass man den Duft an einem guten Freund riecht oder an der besten Freundin und denkt, wow, das ist ja ein toller neuer Duft, den brauche ich auch. Und dann bestellt man sich den und sprüht den auf und merkt auf einmal, an mir riecht der irgendwie ganz anders und gar nicht so gut.
Ganz genau.
Ja, okay. Also immer, kann man als Tipp schon mal vielleicht mitgeben, immer an sich selbst erstmal ausprobieren.
Ich würde niemals in der Parfümerie den Duft sofort kaufen. Also ich würde immer, da kommen wir vielleicht später noch zu, auch warten, weil ein Duft entfaltet sich am Tag nochmal ganz, ganz anders.
Mhm. Stefan, ich muss leider schon die ganze Zeit drauf gucken, weil du hast ein ganzes Potpourri mitgebracht.
Ja, natürlich.
Und mir brennt es unter den Nägeln, weil ich bin ja auch ein Duftfan. Du hast gesagt, du hast einen ganz tollen Hype mitgebracht.
Ja.
Oder einen ganz besonderen Lieblingsduft, ein Bestseller von euch.
Ja, genau.
Das musst du mal ein bisschen erzählen.
Ja, also wir haben letztes Jahr eine Kollektion Absolu rausgebracht bei Aqua Colonia. Also wirklich 7 verschiedene Düfte mit ganz besonderen Inhaltsstoffen. Mhm. Und den Duft, den ich dir mitgebracht habe, der heißt Smoky Tonka. Und Smoky Tonka spielt eben genau in diese Richtung rein, die gerade bei deutschen Frauen total beliebt ist. Mhm. Nämlich natürlich gibt es in Deutschland immer noch die Düfte, die leicht und floral sind. Die funktionieren immer noch gut. Die machen auch etwa 30% des gesamten deutschen Frauenduftmarktes aus. Aber da hat sich mittlerweile auch eine ganz andere Nische etabliert. Das sind ambrierte Düfte. Das sind eher warme, sinnliche Düfte, den ich dir mitgebracht habe. Smoky Tonka, der verrät so ein bisschen. Das ist Gourmand. Gourmand ist so das, was gerade so absolut gehypt ist. Dinge, die vielleicht auch mal nach Cherry, nach Pistazie, nach Vanille, also die auch so ein bisschen so den Geschmack anregen. Mhm. Und das ist unser absoluter Topseller, den habe ich heute mitgebracht.
Gut, dann muss man direkt mal rüber reichen. Auch eine ganz tolle Flasche hier übrigens. Kannst du auch mal was zu erzählen? Sieht aus wie so eine Bienenwabe auch, gell? Hier so geriffelt.
Ist, also es ist natürlich schwarz und gold gehalten. Das spielt dieses edle, elegante wieder.
Wo sprühe ich denn eigentlich? Entschuldigung. Das
also am besten an den pulsierenden Stellen. Genau, am Hals ist immer gut. Mhm. Und auch reiben solltest du nicht. Das zerstört die Moleküle.
Oh,
aber naja, gut.
Gemacht.
Jetzt spiele ich den Klugscheißer.
Nee, das haben wir erst gelernt.
Ja.
Oh. Oh ja, der ist gut.
Ja.
Der ist viel intensiver, sag ich jetzt mal, aber nicht zu schwer, wenn ich das jetzt mal als Laie so einfange.
Also erfüllt nicht den Raum und das ist uns ganz wichtig. Ne? Also wir reden hier über ein Eau de Parfum. Mhm. Generell kann man sagen, bei Eau de Parfums, also bei dem Duft haben wir eine Duftkonzentration, also Parfumanteil von 25%. Das ist eben auch ein Trend, dass gerade bei den Düften auch sehr stark Parfums und extrait de Parfums nachgefragt werden. Und das ist ein Duft, der natürlich auch über seine Qualität kommt und mit einem Parfumanteil von 25% eben dann auch eine Intensität, aber auch eine Haltbarkeit mitbringt. Also diese Langlebigkeit, Longlasting nennt man das bei uns. Das ist auch etwas, was sehr gefragt ist. Den riechst du dann tatsächlich nach 3-4 Stunden noch intensiv und selbst am Abend an deiner Kleidung solltest du ihn noch riechen.
Das ist super. Das ist auch fürs Portemonnaie ganz gut.
Ne? Ja.
Da muss man nicht so viel sprühen, um es erstmal praktisch zu sehen. Ich frage mich immer, wie wird denn so ein Parfum hergestellt? Wie muss man sich das wirklich praktisch vorstellen? Ihr habt Parfümeure, würde ich jetzt mal sagen. Stecken die dann alle ihre Näschen zusammen und dann wird so ein bisschen, jeder tröpfelt irgendwas rein? Oder wie geht es in der Praxis?
Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Modekollektionen. Also wir arbeiten mit, so wie eigentlich fast alle Firmen, mit den großen Dufthäusern auf der Welt zusammen, die dann in Paris, in New York, in Graz, in Zürich sitzen, also in den großen Städten dieser Welt. Und die haben natürlich Parfümeure beschäftigt und dann gibt man denen ein Briefing. Beispielsweise, ich sage jetzt, ich hätte gerne einen Duft, der vom Farb- und Colorcode wie Portofino ist. Ich hätte gerne was Zitriges. Man gibt denen ein Briefing mit und dann fangen diese Parfümeure an, Düfte zu entwickeln, geben denen Namen, geben denen Geschichten mit und dann präsentieren die uns das. Und am Anfang ist es dann durchaus so, so ein Duft kann schon auch mal 2 Jahre in der Entwicklung dauern. Die Regel ist dann eher so zwischen, ich würde sagen, zwischen 4 und 8 Monaten. Mhm. Und dann gibt es beispielsweise in der ersten Runde 40 Einreichungen. Also wir müssen dann 40 Düfte riechen. Ne? Für nachher einen, der es dann wirklich wird.
Wow.
Und dann sagen wir, okay, 20 passen nicht, die sortieren wir direkt aus. Und bei 20 hätten wir gerne Reworks, also Überarbeitungen von diesem Duft, wo wir dann eben auch, natürlich, wir haben auch einen Duftentwickler bei uns. Also wir haben keine Parfümeure bei uns, sondern das sind dann eben die Dufthäuser, weil da einfach auch die Parfümeursausbildung nicht jeder kann, nicht jeder dafür geeignet ist. Und dann geht dieses Spiel immer weiter, bis wir irgendwann zu diesem Duft kommen, wo wir alle sagen, den lieben wir und den wollen wir haben.
Wow, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, die Qual der Wahl, weil am Ende wird es wahrscheinlich wirklich eng. Gibt es etwas, womit man die Nase neutralisiert? Ich denke, wenn man so 40 Düfte durchtestet, riecht man da am Ende noch was?
Also gelernt ist ja eigentlich Kaffee, aber eigentlich ist Kaffee nicht geeignet, denn Kaffee hat ja selber Aromen und zieht ja sozusagen die Nase zu. Also im Grunde ist das Einfachste, man nimmt sich den Ärmel und neutralisiert die Nase, indem man das hier so dran hält. Also einmal an der Kleidung riechen, das neutralisiert die Nase und dann kann man wieder loslegen. Aber man sagt, die Regel ist, dass ein ungelernter Mensch so eigentlich nur so 6-7 Parfums riechen kann. Danach sollte man eine aufhören und wieder einen Tag Pause machen. Ja,
ja, ich kenne das ja selber, wenn man irgendwie in der Parfümerie steht und schnuppert sich so durch. Irgendwann finde ich, weiß man auch nicht mehr, finde ich es jetzt gut, finde ich es nicht mehr gut. Kann man eigentlich auf diese Papierstäbchen, die man da kriegt, draufsprühen oder verzerrt das den Duft?
Nein, die sind so gemacht, dass die geruchsneutral sind. Ja,
das ist quasi wie die Haut schon identisch dann.
Ja, identisch nicht. Deswegen würde ich, also ich mache immer wie folgt, erst auf dem Duftstreifen und wenn er mir da gefällt, dann geht's auf die Haut.
Ach, du bist halt ganz clever, was soll ich sagen? Wie wird so ein Parfum entwickelt? Man hört ja immer Kopf, Herz und Basisnote. Mhm. Erklär das doch mal. Das ist so die Zusammensetzung im Groben, kann man sagen.
Also im Grunde kann man sagen, 95% aller Düfte sind eben mit dieser Komposition Kopf, Herz und Basis. Es gibt auch einzelne Marken, die fokussieren sich nur auf einzelne Moleküle, aber generell kann man eben genau, wie du das gesagt hast, kann man das so ausdrücken. Also, der Duft beginnt immer mit der Kopfnote. Das ist das, was man als erstes riecht. Mhm. Das sind vor allem eher leichte, zitrische Noten. Mhm. Der Kopf ist wirklich der erste Kontakt mit einem Duft. Diese Kopfnote verschwindet so nach 10 Minuten. Der Charakter des Duftes, so wie das schon auch der Name ausdrückt, ist die Herznote. Mhm. Das ist dann da, wo sehr viele auch florale Noten drin sind. Also das ist das Herzstück sozusagen. Also das ist das Fundament. Mhm. Und dann, und das riecht man eigentlich sehr intensiv erst nach 10 Minuten. Mhm. Und dann das sozusagen, die Basisnote wird dann versetzt mit eben sehr viel auch hölzern oder auch balsamischen Noten, aber auch mal Moschus dabei. Und so setzt sich aus dieser Duftkomposition, ist wie so ein Musikstück, setzt sich dann einen Duft zusammen.
Das ist schon eine Wissenschaft für sich, gell? H wie Hype. Wir sind bei H in unserem Alphabet. Ja. Wir springen ein bisschen. Ja. Du hast eben schon gesagt, dieses Gourmand ist das große Thema. Ja. Du hast die Parallele eben zur Fashion auch geschlagen. Gibt es wirklich etwas, was einhergeht zwischen Fashion und einem Hype in der Parfumbranche, dass man sagt, in der kommenden Saison wird in der Fashion alles wieder so ein bisschen minimalistischer, die Farben sind gedeckter. Ist es da noch etwas, was sich bei euch widerspiegelt in der Branche?
Du meinst von Fashion kommend? Nee, von Fashion kommend nicht, aber es ist ein ähnlicher Mechanismus. Also Color Codes, entweder opulente Designs, opulente Düfte. Es gibt Trends, aber die kommen dann eben nicht aus der Fashion-Branche.
Ah, okay. Ja.
Aber beispielsweise, was wir jetzt gerade in Deutschland sehen oder auch global, ist, dass diese opulenten Düfte, orientalische, ambrierte Düfte, dass die vermehrt kommen. Und ich glaube ganz stark, dass in Deutschland dieses Jahr, dass da nochmal eine richtig große Welle kommt. Mhm.
Ja. Manchmal gibt es ja auch so einen richtigen Hype auf einmal um einen Duft. Ne? Das ist dann wirklich so, das schlägt dann ein und jeder will den haben. Yeah. Was muss dafür passieren? Ist das das richtige Marketing? Ist der Duft wirklich so außerordentlich gut?
Also man kann eigentlich sagen, in der Vergangenheit hat sich gezeigt, wenn alles zueinander passt, dann entsteht ein Hype. Mhm. Aber ich habe auch so zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Wir hatten letztes Jahr, rief uns einer unserer größten Kunden, der DM, an und meinte dann zu uns, also eure Kampagne da auf dem einen Duft, das war ein S. Oliver Duft, die hat ja super gezogen. Und wir so, ja, danke dafür. Und dann haben wir aber erstmal, wir wussten gar nicht, was sie meinen. dann haben wir ausfindig gemacht. Da gab es eine Influencerin auf TikTok, die unseren Duft beworben hat. An der Stelle vielen Dank dafür. Und dann haben wir gesehen, das war jetzt keine Buchung von uns, sondern die hat das wirklich, weil sie sagt, hey, das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, ein ganz toller Duft. Und dann haben wir wirklich die 6-fache Menge in dieser Zeit verkauft. Also, und das war jetzt einfach so ein Hype, der entstanden ist von sich aus, weil einfach so das total authentisch ist. Und ein zweites Beispiel, wir haben vor 2 Jahren mit Sophia Tomalla ein Shooting gehabt und mit der Marke Tabak eine große, wirklich große Kampagne. Und was ich gerne mache, ich frage immer die Menschen, was trägst du für einen Duft? Und dann weiß ich in etwa, welcher Duft aus unserem Portfolio dazu passt. Und sie sagte mir ihren Duft und dann habe ich ihr genau den, du jetzt heute hast, den Smoky Tonka zugeschickt. Und da hat sie mir geantwortet, boah, sie liebt ihn, Stefan, ich liebe den. Bitte schick mir ganz viel davon. Und irgendwann, einige Wochen später, bekam ich einen Anruf von Annika Lau. Die sagte, ich hätte gerne den Duft, ich habe ihn bei Sophia gerochen. Bitte schick mir diesen Duft. Und so geht das halt manchmal, so entstehen Hypes. Also jetzt gar nicht immer geplant, sondern manchmal einfach, wenn ein gutes Produkt da ist und auch, glaube ich, die richtigen Personen damit in Kontakt kommen.
Okay, es muss quasi rundum stimmen. Was aber auch ganz spannend ist, dass du gerade gesagt hast, TikTok. Ich frage mich ja auch, und ich meine, das scheint ja funktionieren, ihr habt ja auch einen Online-Shop. Kaufen die Menschen ganz normal Düfte auch online oder ist das noch zögernd? Von der Natur der Sache würde man ja denken, bei einem Duft, den will ich schon auch erstmal irgendwie ausprobieren. Also gehen die Leute erstmal in eine Parfümerie und probieren und bestellen den dann vielleicht online? Oder sagen viele auch, hey, den vertraue ich, das klingt hier toll, zitrisch, super, das klingt nach Sommer, den bestelle ich.
Es kommt ganz drauf an. Was wir sehen ist, es wird im Store ausprobiert und dann oft online gekauft. Mhm. Also die Experience, die findet schon wirklich live statt. Aber es gibt durchaus, wir haben ja auch viele Influencer-Konzepte auf dem Marketplace, Influencer-Brands, da ist die Community so stark, da wird das Produkt gekauft, ohne es vorher einmal gerochen zu haben. Und trotzdem ist die Retourenquote sehr gering.
Ja, super. Ja. Das wäre jetzt genau die Überleitung eigentlich gewesen, weil am Ende auch mit der Kollegin auf TikTok, das war am Ende auch ja die Kaufentscheidung, weil quasi die Empfehlung da war und aufgrund der Person. Wie Influencer sind wir nämlich als nächstes. Ihr macht spannende Influencer-Kooperationen. Eine ganz große war, ich glaube, vergangenen Sommer mit Farina Opoku, Knowles. Ja. Habe ich übrigens auch zugeschickt bekommen. Ja. Vielen Dank. Übrigens sogar graviert war meine Flasche. Das fand ich auch sehr schön. Benutze ich auch sehr, sehr gerne. Wann war der Punkt, dass du gesagt hast, hey, Influencer, das müssen wir im Auge behalten als Brand.
Ja, also ich selber habe so einen Bezug zu dieser digitalen Welt, weil ich schon, ich glaube, da gab es gerade die App von Instagram, da habe ich das für mich entdeckt. Da fand ich das schon damals sehr spannend. Insofern bin ich ein bisschen damit groß geworden und habe das irgendwie immer auf dem Schirm gehabt. Jetzt gar nicht immer nur so beruflich, sondern ich habe da einfach selber Spaß dran gehabt. Und habe damals schon auch gesehen, was das für eine Kraft mit sich bringt. Und wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, ob es jetzt 3 oder 4 Jahre ist, haben wir unsere erste große Marke Orodion mit einem Influencer, mit einem männlichen Influencer Justin auf den Markt gebracht. Und das war Wahnsinn, was da in so einem Drop weggegangen ist. Also was man da verkauft und welche Kraft diese Influencer haben. Und insofern war für uns klar, dass das ein Weg ist, den wir weiter bestreiten wollen. Wir sind aber sehr selektiv, was die Auswahl angeht. Also Farina ist auch so eine Person und das Team um Knowles. Das macht unglaublich Spaß. Und das ist auch etwas, wo wir sagen, ja, da glauben wir auch an einen langfristigen Erfolg. Also uns ist gar nicht wichtig, dass wir jetzt da kurz mal irgendwie groß Umsatz machen, sondern wir suchen uns eher diejenigen aus, wo wir glauben, mit denen arbeiten wir gerne zusammen und können wir auch langfristig zusammenarbeiten. Die haben die Kraft und die Stärke. Also insofern ist dieses Thema Influencer für mich einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema und gehört einfach mittlerweile komplett dazu. Es ist nicht mehr wegzudenken.
Du hast es gerade angesprochen, bist jetzt CEO bei Meurer und Wirtz, warst aber bei den Anfängen dabei, als es losging mit Influencing. Und zwar, jetzt auch wenn man dich sieht, ich hatte wirklich Angst heute, ich sage, oh Gott, der Stefan kommt, der sieht wieder aus wie aus dem Ei gepellt, jetzt muss ich mir genau überlegen, was ich anziehe. Du hast wirklich ein ganz tolles Profil, auch eine tolle Followerschaft und siehst wirklich immer aus von Head to Toe top gestylt. Damit hast du angefangen, fashionmäßig, also wirklich ganz, ganz toll. Wann war irgendwann der Wechsel, dass du gesagt hast, so jetzt wechsle ich nochmal in eine komplett andere Branche? Was war da bei dir der Hebel?
Also ich habe einfach gemerkt, es war danach so, ich glaube bis 2017 habe ich das neben meinem Job relativ intensiv betrieben und dann merkte ich, ich brauche jetzt einen Fokus und ich merkte auch, dass es sich mit dem Job nicht mehr ganz so vertragen hat. Da muss man einfach sagen, dann merkte man, okay, wenn ich jetzt wieder eine Einladung am Wochenende habe, da verlor man ein bisschen den Fokus und dann habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt meinen Fokus voll auf meine Karriere bei Meurer und Wirtz und es war jetzt hinten raus auch gut und jetzt habe ich, glaube ich, erst knapp vor einem Jahr wieder angefangen zu sagen, okay, ich kann jetzt aber eigentlich die Stärke meines Kanals auch für uns, für unsere Marken nutzen und auch mal zu zeigen, so ein bisschen behind the scenes von so einem CEO und auch so ein bisschen diese Mystik aus dieser Duftbranche auch weiterzugeben.
Hast du mehr Sakkos oder mehr Parfums?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also, zu Hause habe ich mehr Sakkos. Insgesamt habe ich natürlich mehr Parfums. Weil was ich liebe ist, ich habe ja eben erzählt, wir kriegen dann meistens so 30, 40 Düfte zugeschickt und nur einer wird's. Aber das sind ja so tolle Parfums dabei. Deshalb, ich habe sehr viele Parfums, die es gar nicht auf dem Markt gibt. Diese Kreation, die behalte ich mir dann einfach.
Das ist natürlich, also hast du einen extra Lagerraum quasi für die Parfums. mal das Thema Mann-Frau, weil das gibt es bei uns zu Hause ja auch. Also wer hat den größeren Kleiderschrank, deine Frau oder du?
Das ist tatsächlich ausgeglichen bei uns.
Wirklich?
Ja, ja, da bin ich meiner Frau sehr dankbar, dass sie da so...
dir so viel Platz einräumt.
Ja.
Okay, ich sag schon immer, allein bei meinem Mann, was Schuhe angeht, ich ärgere mich immer, weil der hat so große Füße.
Ja.
Also wenn der allein zwei Paar Sneaker irgendwo hinstellt, ist das Fach halt voll.
Ja,
da denke ich mir immer, ey, da würden fünf von mir reinpassen. Es würde viel mehr Sinn machen, wenn ich den Platz hätte.
Wir haben auch trotzdem Diskussionen zu Hause.
Okay,
also es ist nicht so, dass das, genau.
Das kennen wir sehr, sehr gut, okay. Eine spannende Frage habe ich persönlich an dich. Da habe ich nämlich eine lustige Anekdote, Thema Duftlayering.
Ja.
Ich war irgendwann mal als junges Mädchen gestern. Es war so in meinen 20ern an der Parfum-Theke, wie es so schön heißt. Und da war das Thema Duftlayering ganz groß. Also hast du überall gesehen, Duftlayering is the new shit.
Mhm.
Und da habe ich mich beraten lassen. Es war auch ganz toll und es hat alles super gerochen. Und dann hieß es, ja komm, ich stand da wirklich so, müsst ihr euch bildlich vorstellen, in so einem Duftnebel. Also die Dame sprühte und sprühte über mich drüber. Also die nebelte mich förmlich ein. Und dann sprühte sie nochmal drüber und nochmal drüber. Also wir hatten dann am Ende irgendwie drei verschiedene Parfums gefunden, die auch alle für Layering gedacht waren. Und dann habe ich gesagt, super, jetzt habe ich endlich den richtigen Duft für mich. Mega, und bin auch noch total trendy. Und am Ende stellte sich raus, das hatte ich jetzt vorher leider nicht gefragt, da kostete ein Parfum 250 Euro. Ich hatte dann drei, also es wären dann am Ende 750 Euro gewesen. Und ich habe dann nur gesagt, oh, danke, ich überlege es mir nochmal. Aber grundsätzlich finde ich das Thema spannend, dass man sagt, man kann Düfte mixen.
Mhm.
Funktioniert das mit jedem Duft oder sind Parfums extra darauf ausgelegt, dass man die layern kann?
Also nein, es funktioniert nicht mit jedem Parfum. Mhm. Das sollte schon, diese Duftkomposition wie bei einem, das passt ganz gut mit einem Musikstück.
Mhm.
Man kann jetzt nicht jedes Musikstück miteinander kombinieren, aber man kennt ja gute neue Mixtapes, ne? Wenn gerade so aus den 80ern oder 90ern irgendwelche Dinge neu aufgelegt werden, dass das eine tolle Kombination ist. Und genauso ist es auch bei Düften.
Ah, das ist ein guter Vergleich.
Allerdings ist es nicht so einfach, wobei ehrlich gesagt, Duft hat auch viel mit eigenem Empfinden zu tun. Und wenn jemandem etwas gefällt, dann ist es doch egal, ob das jetzt da eine Regel zu gibt oder nicht. Also insofern machen.
Einfach mal ausprobieren. Sehr, sehr gut.
Ja.
Ein ganz spannendes Thema. Wir sind bei Elvi Lagern. Wo lagert man Düfte am besten? Und ich kann jetzt schon spoilern.
Ja.
Der Ort, wo ihr wahrscheinlich eure Düfte lagert, ist komplett falsch.
Ja.
Ich habe mich auch ertappt gefühlt.
Ja. Also warm, feucht und Sonne nicht.
Also das Badezimmer.
Das Badezimmer eignet sich eher nicht, weil es da feucht und warm ist. Ich meine, die meisten haben es. Ich habe auch einige Düfte da. Aber da kann dann ein Duft schon mal schneller schlecht werden.
Mhm.
Das riecht man meistens oder bemerkt man meistens, wenn man es aufsprüht und eine alkoholische Note stärker ausgeprägt ist. Dann weiß man, okay, jetzt langsam geht's los, dass der Duft nicht mehr so ganz so riecht. Also wenn man stärker Alkohol riecht als Duft selber, dann merkt man eigentlich, ist der Duft dann um.
Das heißt, ein Duft kann kippen?
Ein Duft kann kippen, ja. Also wenn man den richtig gut lagert, also kalt, dunkel, dann können das 7 Jahre sein, wo so ein Duft hält. Aber in der Regel sagt man so zwei, also wenn man jetzt mal das Bad nimmt, wo es ja auch feucht ist, so 2, 3 Jahre, also nach 3 Jahren ist schon so, dann wird's schon eng.
Ja, dann hat man aber auch nicht so viel gesprüht nach 3 Jahren, wenn er dann noch da ist.
Ist auch schlecht für mein Geschäft, also insofern gerne viel sprühen.
Sehr gut. Envy Nischenduft.
Ja.
Nischendüfte habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, auch ein spannender Trend. Was ist so ein Nischenduft und was unterscheidet ihn von Mainstream-Düften? Das sind so die typischen Begriffe.
Also einfach ausgedrückt gibt es, Nische kann man über 3 Dimensionen sagen.
Mhm.
Also einmal der Duft als solches ist nicht so kommerziell und so mainstreamig, heißt einfach, der ist viel spezieller, viel spitzer. Den Duft, den ich jetzt trage, das gefällt nicht jedem. Das also Duft ist die erste Dimension. Dann die Distribution, das heißt, wo ist dieser Duft verfügbar? Eher in wenigen Türen, wenige Stores, das heißt, der Duft ist nicht so verfügbar. Und der Preis, also wenn wir über Nische sprechen, dann reden wir über Preispunkte, beginnend 120 Euro bis 500 Euro ist aktuell so die Regel, aber es gibt auch Düfte für über 1000 Euro, gerade wenn wir über den Orient.
Wirklich?
Ja, Orient, also wenn man in Dubai ist, also ich kann es jedem nur empfehlen, jeder, der Duft interessiert ist, mal in die Malls gehen, da gibt es auch ganz tolle Local Brands, reines Parfümöl, also wenn jemand Duft interessiert ist, dann sollte man das da machen. So, und diese Nischendüfte sind in Deutschland oder gerade global seit 3, 4 Jahren enorm gehypt.
Mhm.
Die sind total auf dem Vormarsch.
Mhm.
Ist so, ich sage immer, das ist wie der neue Sneaker. Ne?
Mhm.
Also früher war es, ich sag jetzt mal, so ein teurer Luxus-Sneaker. Heute ist es das teure Parfum. Und da findet enorm viel auch Wissen, Austausch bei TikTok statt. Also das ist etwas, was gerade global enorm nach vorne geht.
Spannend. Früher hat man ja so gesagt, man hat so einen Klassiker, ne? Und den hat man immer und den hat man die letzten 20 Jahre gehabt und den hat man auch noch die nächsten 20 Jahre. Ist die Zeit von dem Klassiker vorbei, würdest du sagen?
Finde ich nicht. Ich finde, dass jede Person so einen Signature-Look hat, macht's aus. Weil für mich gibt so ein Duft auch immer eine gewisse Sicherheit und Stabilität. Beispielsweise, wenn ich einen großen Auftritt oder eine große Präsentation habe, nehmen wir mal wie heute, dann trage ich so meine drei Lieblingsdüfte, weil ich einfach weiß, die geben mir Ruhe, die geben mir Sicherheit, da fühle ich mich wohl mit. Insofern finde ich es gut, wenn jede Person einen Signature Duft hat, aber gerne auch für unseren Umsatz, gerne doch auch neue ausprobieren.
Apropos Signature Look, die ganz große Herausforderung für viele ist ja, wie finde ich meinen Duft? Keine Ahnung, der eine, haben wir eben schon gesprochen, riecht ihn an der besten Freundin, denkt sich, oh super, ist auch was für mich, merkt dann ganz schnell, ist nichts für mich. Ja, dann gibt es irgendwie einen Hype, den probiere ich auch mal aus, weiß ich nicht, bin ich auch nicht. Also wie kann man sich rantasten? Ich finde auch die Frage, die man oft gestellt bekommt in so einer Parfümerie, was sind Sie denn für ein Typ? Dann denke ich mir so, ja, was sagt man da? Ja, also ich glaube, für viele ist das eine Challenge, wirklich dann am Ende einen Duft zu finden, der passt, wo man sagt, damit fühle ich mich auch wohl, was du gerade erzählt hast. Wie gehe ich da vor?
Also, was ich immer mache, ist, ich frage jemanden, was das Lieblingsparfum ist und dann weiß ich in etwa, jetzt habe ich natürlich auch Duftwissen, aber im Grunde sollte ja mein Duftwissen auch jede Verkäuferin und Verkäufer mitbringen, was einem gefällt. Also eigentlich wäre es wichtig zu wissen, dass die Verkäuferin, erste Frage ist, was tragen Sie denn für einen Duft? Was ist denn Ihr Lieblingsduft? Und damit bin ich ja direkt in gewissen Duftkategorien. Also bin ich bei zitrisch, aquatisch, floral, ambriert, orientalisch. So, insofern bin ich dann schon in der Richtung. Und wenn ich mich jetzt mal hinsetze und ich gehe ins Badezimmer, in meinen Schrank und sehe, da sind drei Düfte. Ich schreibe mir die drei auf. Dann habe ich eigentlich meine Duftpräferenz ganz gut beschrieben und kann damit eigentlich auch in eine Parfümerie gehen und sollte gut beraten werden. Was noch echt spannend ist, es gibt eine Seite, die heißt parfumo.de.
Parfumo.de.
Und da kann man dann eben mal beispielsweise seinen Lieblingsduft eingeben. Und dort kriegt man angezeigt ähnliche Düfte. Also da ist es einfach so, sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen und so kriegt man immer weiter und immer mehr auch Wissen dazu, was einem gefällt und was eben nicht.
Ah, das ist super spannend. Was ich auch schon selber erlebt habe, man sprüht sich morgens irgendwie den Duft auf und geht raus und denkt, wow, super. Und nachmittags hat man das Gefühl, ist irgendwie alles schon weg. Ja? Gibt es irgendeinen Tipp, den Duft zu verlängern?
Ja, also am besten natürlich den Duft immer in der Handtasche dabei haben und ganz viel sprühen. das ist der beste Tipp. Nee, es hängt wirklich viel davon zusammen, was das für eine Duftkomposition ist. Also gerade die leichten Düfte, die verschwinden nun mal mehr. Während ich natürlich, wenn ich über einen Duft spreche, der wirklich Hölzer, Moschus mit sich bringt oder auch Vanille. Vanille ist so etwas, das bleibt einfach den ganzen Tag. Es hängt also das wirklich auch von den Inhaltsstoffen. Und natürlich, was ich am Anfang meinte mit, habe ich ein Eau de Toilette oder habe ich ein Eau de Parfum? Das ist ja dann nochmal die Duftkonzentration. Je höher die Duftkonzentration, desto länger auch dieses Longlasting, also je länger hält es auch. Also insofern kann man sich da so ein bisschen reinlesen. Manchmal gibt es auch von einem Duft sowohl ein Eau de Toilette als auch ein Eau de Parfum. Wenn man es gerne langlebiger hätte, dann tatsächlich ein Eau de Parfum. Also es gibt sozusagen Eau de Toilette, Eau de Parfum und dann sagt man noch eigentlich Extrait de Parfum. Das ist dann so das...
Das ist dann das Teuerste. Das habe ich mir immer so erklärt, das ist das Teuerste, weil es hält am längsten.
Ja, und weil auch der höchste Anteil vom Parfümöl wirklich drin ist. Ne? Parfüm, das Öl wird ja mit sehr viel, also wird ja mit Alkohol hauptsächlich vermischt. Und bei Extrait de Parfum reden wir über eine Duftkonzentration. Da gibt es auch keine Regel, aber man sagt zwischen 25% und 40%. Also das ist schon, da reicht dann schon ein Tropfen hier oben am Hals aus.
Und da sind wir auch bei einem ganz spannenden Punkt. Wo trägt man das Parfum am besten auf? Ne? Viele, was ich auch gerade gesagt habe, die sprühen einfach mal so, nebeln sich so ein, sprühen mal so überall. Hier so an den Handrücken haben wir gerade gehabt. Was ich nämlich ganz schlimm finde, das muss man sagen, es trifft leider auf die Männer. Es gibt Männer, die sind gefühlt einmal im Parfum gebadet. Die begrüßt du dann so mit Küsschen. Mensch, lang nicht gesehen. Und danach hast du schon, in dem Moment, weißt du, es war ein ganz blöder Fehler, weil du riechst wirklich den ganzen Tag nach diesem Parfum. Von dieser einen Sekunde Hallo sagen. Also die haben das gefühlt wirklich überall. Also gibt es, ich sag mal, Regeln, wo man Parfum am besten aufträgt, wo es hält?
auf den oder an den pulsierenden Stellen. Also Hals ist eigentlich das Beste. Hals ist das Beste und auch am Handgelenk, das sind die besten Stellen. Ich mag es persönlich auch auf der Kleidung, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich bin da sehr vorsichtig. Wir haben beispielsweise einen Duft hier drin, Majestic Leather.
Hier bei den, bei den Proben, die du mal mitgebracht hast.
Bei der Kollektion Absolue. Der heißt, das ist übrigens auch neben dem Smoky Tonka der Bestseller, Majestic Leather. Also wirklich hier sehr majestätisch und Leder verrät es schon. Also da reicht ein Sprühstoß.
Das ist der hier.
Ich hatte mich da mal auf einer Veranstaltung vertan. Ich hatte eine falsche Probe mit und habe mich dann so mit, ich dachte, das ist ein anderer Duft, 6-7 Sprühstöße besprüht. Und
du warst dann so einer, den man begrüßt hat.
Ich war dann exakt an dem Abend so einer. Ja, genau. Also da reicht einer und der hält auch wirklich lange. Das kommt also tatsächlich auch auf die Komposition an.
Und den sprühe ich direkt mal auf die andere Seite. Ist ja nicht so, dass es hier noch gar nicht riecht. Mal so. Oh, den mag ich aber auch.
Ja.
Der ist ein bisschen herber.
Der ist herber. Mm, ja, und dieses Ledrige ist auch etwas, was gerade auch in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert.
Magst du das eigentlich selber? Weil ich sag mal, du hast ja beruflich sehr viel zu tun mit Düften. Hast ja irgendwie den ganzen Tag gefühlt irgendwie ein Parfum in der Nase. Wahrscheinlich, wenn man in so Geschäfte reingeht, ne, man wird oder Hotels und wird direkt mit so einem Duft begrüßt. Oder sagst du, oh, ich würde gerne mal außerhalb meines Jobs einfach so alles neutral haben?
Nee, ich liebe es.
Ja.
Überall. Ich frage auch Menschen auf der Straße, was sie für einen Duft tragen.
Ja.
Oder ich rate denen. Also ich habe ein gutes Duftgedächtnis. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Duft gerochen und einmal zugeordnet habe, erkenne ich den. Und dann ist es wie so eine Challenge für mich. Dann frage ich immer irgendwelche Menschen, ist das, trägst du gerade den Duft oder tragen sie gerade den Duft? Dann gucken die mich zwar am Anfang total bescheuert an, aber finden, wenn sie dann ins Gespräch kommen, finden sie es auch spannend. Also ich liebe meinen Job, ich mag's und ich finde es klasse.
Mhm. Hast du einen Lieblingsduft für Männer und einen Lieblingsduft für Frauen bei all den vielen Düften, die du täglich um dich rum hast?
Also mein Lieblingsduft ist wirklich den, den ich heute trage. Weil es Patchouli ist, ich das liebe. Bei Frauen muss ich gut drüber nachdenken. Du
musst jetzt natürlich irgendwas sagen, was deine Frau auch zu Hause hat, sonst wird's doof.
Ja, ja. Also ich tue mich da so schwer, so einen auszumachen, wie den ich jetzt, der so ganz weit über allen steht. Mhm. Das gibt's jetzt nicht, aber es gibt zum Beispiel, ich nenne mal zwei von uns und einem auch vielleicht von Wettbewerbern. Also bei uns im Portfolio liebe ich Montreux von Le Destination an ihr. Dann liebe ich Bella von Balestrini an ihr. Und was ich liebe ist, es ist unser Hochzeitsduft von Marc Jacobs Daisy. So, das heißt, also auch der Duft, auch wenn es ein Wettbewerber ist, der ist halt so, auch bei mir mit den Erinnerungen, den hat sie an unser Hochzeitstag, also das ist einfach, da geht bei mir ganz viel Bilder im Kopf los und das ist schön.
Schön. Nun gibt es ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, unglaublich viele Düfte, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Mhm. Ich weiß, früher, so als ich anfing, als junges Mädel mit Parfum in Berührung zu kommen, da gab es so gefühlt so diese 3-4 großen. Ich weiß, da gab es so Sun und Rush und was nimmst du, den oder den? Ja, so viel mehr gab es gar nicht. Ich meine, du kannst ja mal eine Zahl nennen, was da im Jahr auf den Markt kommt.
Ja, also es kommen jährlich so zwischen 800 und 1000 neue Düfte auf den Markt. Jedes Jahr. Und da gibt's so diese Regel, dass man sagt, ja, so etwa 10% überleben jedes Jahr eins und 1-3% Jahr zwei. Es ist einfach unglaublich, was da auch mittlerweile für ein Angebot auf dem Markt ist. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal, jetzt gehen wir mal 10 Jahre zurück und dann ging man in die Parfümerie des Vertrauens und hat sich eben genau, ob jetzt für einen Gilles Sander, einen Davidoff, einen Boss, Armani, Dolce & Gabbana, das waren so, ne, die Düfte. Und die heutzutage gibt es halt von großen Fashionhäusern, ob es jetzt Zara, Massimo Dutti ist, Influencer bringen Düfte raus, Marken, ob es jetzt Rituals ist und dann natürlich schon die klassischen Marken und diese Nischdüfte kommen auch noch. Also da ist ein so großes Angebot mittlerweile, da ist es auch schwer, sich zurechtzufinden. Also insgesamt kann man sagen, der Markt wächst global um etwa 4-5%, aber das Angebot ist natürlich, wird auch immer größer. Es teilt, also die Marktanteile teilen sich immer mehr auf.
Damit so ein Duft am Ende erfolgreich ist, würdest du sagen, der braucht sowas wie eine Seele bei, ich sag mal, der Quantität, die da auf den Markt kommt. Also wenn jetzt jedes Modehaus macht einen Duft, jeder Herrenausstatter macht einen Duft, ja, ganz viele Brands sagen, hey, wir können jetzt auch in Parfum. Also muss da etwas dahinter sein, eine Geschichte, ein Ort, eine Person. Also was macht es am Ende aus, dass viele überleben und viele nicht?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also hätte ich das Erfolgsrezept, dann...
dann würdest du nicht hier sitzen, sondern in Portofino.
Doch, dann würde ich auch. Aber vielleicht hätten wir es dann auf Portofino gemacht.
Siehste? So, Stefan, so. Na toll. Ja. Wir arbeiten für den nächsten.
Ja, also Eine Story ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, denn wir brauchen Emotionen. Es ist eine Branche, die komplett von Emotionen lebt. Und wie schaffe ich Emotionen? Durch Stories, durch tolle Geschichten, die mir im Kopf bleiben, die ich gerne weitererzähle. Mhm. Ob das dann über die Marke kommt, über den Kreator, aber du brauchst eine besondere Geschichte. Was wir aber auch sehen, ist, dass schon es immer mal wieder Düfte gibt, die irgendwie eine Innovation mit sich bringen, also vom Duftprofil. Mhm. Und wo dann die ganze Branche sich an ein oder zwei Düften orientiert und dann eben diesen Duft als DNA hat, sozusagen klarer als Signatur, aber dann versucht mit einem Twist diesen Duft so ein bisschen zu ändern. Also ein bisschen floraler, ein bisschen cremiger. Das sieht man tatsächlich schon. Es schafft immer mal wieder eine Marke und auch einen Duft, so ein Ausrufezeichen zu setzen. Und dann gehen auch tatsächlich Trends in diesen Bereich rein. Aber es wird immer schwerer.
Spannend. Mhm. Wenn wir Z wie Zukunft, sind wir schon angekommen, mit dir so ein bisschen in die Zauberkugel schauen könnten. Wie geht's weiter mit der Duftbranche? In welche Richtung geht das? Was kommt da auf uns zu?
Also erstmal bin ich sehr froh, dass ich in einer Branche bin oder wir in einer Branche tätig, die wächst. Mhm. Es ist heutzutage ja nicht mehr alltäglich, vor allem wenn man sich die Headlines durchliest. Das sind schon Rahmenbedingungen, die es sehr, sehr schwer machen. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir in einer Branche arbeiten, die eben genau gerade up to date ist. Ich glaube, dieses Thema Nische setzt sich noch viel, viel stärker durch. Noch weiter. Wir sind noch nicht oben am Zenit angekommen. Das geht noch weiter. Ich glaube, dass gerade auch in Europa dieses Thema orientalische Düfte noch stärker Einzug nehmen wird. Leider ist es für mich etwas oder für unsere Branche eine große Bedrohung. Das Thema Dupes, also Kopien von teuren Düften, wird immer stärker. Das ist für uns wirklich eine Bedrohung, aber das ist auch etwas, was man eben nicht außer Acht lassen darf. Ich glaube, das ist so das, was weitergeht. Was wir merken, ist, dass diese klassische Mitte von den Marken, die ich gerade aufgezählt habe, dass es für diese Marken, die etablierten Marken, immer schwerer wird, weil eben die Konsumenten und die Konsumentinnen sich, die wünschen sich eben Düfte, die eben nicht so riechen wie die Freundin oder der Freund, sondern die wollen dazu eine Geschichte erzählen. Und die kann ich natürlich mit Marken, die es nicht überall zu kaufen gibt, ganz anders erzählen.
Dein Ziel, den Dufthersteller Meurer und Wirtz als Top Global Player zu etablieren, das liest man auf jeden Fall in vielen Fachmagazinen. Was sind da die größten Herausforderungen, würdest du sagen, für die nächsten Jahre?
Also ich habe es ja gerade so ein bisschen angesprochen. Also global sind wirklich die Rahmenbedingungen, egal ob ich jetzt über Geopolitik spreche, wirtschaftlich immens herausfordernd. Also ich habe angefangen als CEO, da war die erste Lockdown-Woche bei Covid.
Oh super, guter Zeitpunkt.
Ja, da muss ich noch dran arbeiten, am Timing auf jeden Fall. Bis die Krise in Russland. Russland war unser größter Einzelmarkt international. Wir hatten eine Flutkatastrophe, also wir sind wirklich krisengeprägt und legen trotzdem ein unglaubliches Wachstum hin. Ich glaube, unser großer Erfolg ist, dass wir früh erkannt haben, wir müssen uns diversifizieren, wir müssen uns breit aufstellen. Das heißt, wir sind nicht mehr abhängig von einzelnen Kanälen. Wir haben jetzt mit Influencern zusammengearbeitet. Wir starten dieses Jahr in den USA. Das war mit der einzige Markt, den wir noch nicht bedient haben global. Wir haben
Wird gerade auch nicht so einfach, ne?
Nein, natürlich nicht. Ja. Aber was ist schon einfach heutzutage? Aber wir haben uns sehr breit aufgestellt. Das heißt, wann immer uns irgendein Topf wegfällt, haben wir einen neuen Topf. Und das hat uns eben nicht nur durch die letzten Jahre geholfen, sondern da glaube ich ganz, ganz fest dran, dass wir damit eben auch Erfolg in der Zukunft haben werden. Und bis 2030, das ist ein ambitioniertes Ziel, schaffen wir auch nicht ohne Zukäufe, bin ich auch ganz ehrlich. Aber da sind wir auch gut unterwegs und vielleicht dürfen wir ja irgendwann in den nächsten 12 Monaten mal wieder was vermelden.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wir haben ein Auge drauf. Wenn du dir, wir haben ja darüber gesprochen, ihr habt viele Kooperationen mit Prominenten, mit Influencern, einen Star wünschen könntest, weltweit, mit wem würdest du gerne die nächste Duftkooperation machen?
Das ist auch eine gute Frage.
Du siehst, ich habe nur gute Fragen.
Ja, ich merke es schon, ja. Also. Ja, es ist schon unglaublich, wie stark die Communities bei diesen Kylie Jenners so sind. Ne? Also sie jetzt mit dem Timothy, was die da für einen Hype kreieren, das ist schon unglaublich.
Ja, also das ist Next Level. Also.
Ja, also ich würde so in diese Richtung gehen. Das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Ach, und ansonsten, es gibt so viele auch in Deutschland tolle Künstler und Künstlerinnen. Vielleicht kommt da auch irgendwann bald nochmal irgendwas.
Wie du grinst, ist da schon was in petto. Sehr, sehr gut. Ja. Und Stefan, wir fragen unsere Gäste immer auch noch im Beauty-Podcast nach ihrem persönlichen Beauty-Tipp. Der kann für Männer sein, für Frauen, der kann Unisex. Etwas, was du von irgendwem mal gehört hast, mitbekommen hast, selbst gemerkt hast. Also gerne her damit.
Ja. Viel Wasser trinken, in der Tat. Ich trinke so 3,5 Liter am Tag.
3,5?
Ja. Ja.
Oh, das ist viel.
Darauf einen Schluck. Und Schlaf. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe ja 2 Kinder.
Ach komm, du bist Familienvater, jetzt erzähl nicht so einen Quatsch.
Ja, 2 und 6, deswegen. Ich habe gemerkt, wie wichtig Schlaf ist oder eben Schlafentzug.
Aber wie machst du's?
Ja, nein, da habe ich viel meiner Frau zu verdanken. Aber ich schaff's halt häufig auch nicht. Aber ich merke halt tatsächlich, wie wichtig dieser gute Schlaf ist. Mhm. Und wie man dann morgens am Spiegel aussieht, wenn man gut geschlafen hat und wenn man nicht so gut geschlafen hat. Also das ist so. Und für mich Sport. Ich bin von klein auf Sportler. Also,
was machst du für einen Sport?
Mittlerweile alles. Also von tatsächlich Boxen, Pilates, Fitnessstudio bis Laufen. Alles, was zulässt. Ich habe vor 3 Jahren Pilates für mich entdeckt. Mhm. Vor allem, wenn man viel sitzt, viel liegt, viel fliegt, ist das nicht so gesund. Das hilft mir total. Und Boxen liebe ich einfach, weil ich in kurzer Zeit an meine Grenzen herankommen kann. Also ich glaube, dass viel trinken, wenn möglich, und es geht viel Schlaf und Bewegung.
Du bist einfach wie ein Parfum, ein Mann mit so vielen Facetten. Stefan, vielen Dank für deine Zeit und danke, Dankeschön, dass du mein Gast warst.
Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr.
Dito, danke.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.